Ja, warum machen sie nicht den einen Hack und setzen sich dann ab? Ja, sorry, das liegt nun mal leider in der Natur des Menschen und nur wenige sind dem gewachsen. Ich glaube, es sind ungefähr so 7 bis 8 Jahre, die man maximal durchhält in dieser Szene, wenn man von jetzt auf gleich derart wohlhabend wird. Egal, ob es jetzt die Putzfrau ist, die einen verrät, ob es eine Prostituierte ist, ob es der Ritalin-Konsum ist. Da gibt es x Geschichten. Selbst wenn man es nicht aus der moralischen Perspektive tut, wer tief genug von der Ratio her das durchspielt, dann macht es in beiderlei Hinsicht keinen Sinn. Haben uns das genauer angeguckt und dann war das eine ganz schöne Menge an Menschen und eine ganz schöne Menge an Angriffen, zu denen sie sich da verabredet haben. Und dieses Prinzip Hack the Hacker ist ja nicht ganz unbekannt. Also hier war es schön, weil da war es mal der gute Hacker gegen die Bösen.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit auch wieder willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, zu einer Folge, bei der wir mal auf die andere Seite ein wenig blicken. Wir beschäftigen uns ja hier häufig eben auch mit der Verteidigung von Unternehmen, von Systemen, von Daten und sprechen darüber, wie man Resilienz erhöhen kann. Aber ein Teil davon ist eben auch das sogenannte ethische Hacking oder Penetration Testing. Und dafür, ja, ist man eher wie die Angreiferseite unterwegs. Und ich begrüße heute Immanuel Bär von der ProSec, die sich auf Penetration-Tests spezialisiert hat. Also er gehört zu den Guten, wendet aber Techniken an, die auch auf der Angreiferseite Anwendung finden. Und dementsprechend möchte ich mit Immanuel heute über das Thema Ethical Hacking sprechen, aber auch über die Professionalisierung von Cyberkriminalität. Und ja, wie läuft denn das eigentlich ab, wenn man jetzt beauftragt wird, was weiß ich, einen Landkreis, ein Unternehmen zu hacken? Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Immanuel. Hi.
Sehr gern, schön hier zu sein.
So, bevor wir aber mal so ein bisschen den Rundumschlag machen, wie immer möchte ich dir kurz 5 Entweder-Oder-Fragen stellen. Ich lese die jetzt auch gerade erst zum ersten Mal. Also, wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber jetzt oder vor der Ära des Internets leben?
Jetzt.
Sehr gut. Kommunizierst du lieber per WhatsApp oder Telegram?
Telegram.
Oha. Wegen Bitcoin und so?
Nee. Eigentlich kommuniziere ich hybrid.
Sehr gut.
Plus Wire, plus X, plus X.
Signal habe ich verstanden nicht. Lieber lesen oder schreiben?
Schreiben, weil ich dann gleichzeitig auch abspeichern kann.
Ah, okay. WLAN oder Ethernet?
Ethernet ist schneller und noch einfacher hackbar.
Ich wollte gerade fragen, ne, weil die Frage muss man eigentlich genauer stellen. Nutzung oder Penetration, ne?
Zum Penetrieren ist das Kabel einfach das Beste.
Ja. Präferierst du Online-Shopping oder den Einkauf im realen Geschäft?
Online-Shopping.
Weil es einfacher ist. Auch einfacher hackbar natürlich, ne? Oder?
Ja, Online-Shopping, um, ich sag mal, effizient zu sein und ab und zu in die Stadt gehen, um mit Frau und Tochter einfach das Erlebnis zu haben.
Okay. Die Fragen konnte man unterschiedlich verstehen. Also, was nutzt du lieber, aber eben auch, was ist vielleicht einfacher angreifbar? Weil das ist in deinem täglichen Leben natürlich die Hauptfrage. Also, wie kann ich ja ein System oder eben auch eine Organisation hacken? Und das ist im Grunde der Kern des ethischen Hackers. Lass uns da mal noch ein bisschen für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so ganz tief im Thema sind, das nochmal so ein bisschen beleuchten. Was ist ethisches Hacking und warum ist es so wichtig?
Naja, also erstmal muss man sagen, dass ethisches Hacking, wenn man es moralisch ideal auslegt, ich will jetzt nicht so auf Sokrates und Ideenlehre und ne, was ist so die Idee des ethischen Hackings, will nicht so weit abschweifen, aber im Idealfall, und das war auch einer der Gründe, warum wir gegründet haben damals, kann man durch Hacking halt im Idealfall sogar Menschenleben retten. Das ist nun mal einfach, hängt auch einfach mit dem Digitalisierungsgrad der heutigen Welt zusammen. Und auch wenn ich auf jeden Fall nach dem Zeitalter des Internets gerne geboren worden bin, muss ich doch sagen, und das fand ich auch schon bei eurer letzten Folge mit Ralf sehr schön gesagt, wir digitalisieren nun mal und eine digitalisierte Welt ist komplexer geworden und dadurch gibt es automatisch mehr Angriffsvektoren. Und ethisches Hacking bedeutet einfach, dass man die Kompetenz der Angreifer nutzt, um Resilienz und Schutz aufzubauen. Im Endeffekt ist ja das Angreifen selber sollte ja immer die Zielrichtung haben, daraus Ableitungen zu treffen, die dann helfen, etwas zu schützen, ein Krankenhaus zu schützen, einen ganzen Landkreis zu schützen oder unsere Gesellschaft.
Klar, man muss das aufdecken im Grunde, wo die Schwachstelle ist, ne? Das verstehen und dann nur dann kann man sie auch schließen. Und natürlich hat man mittlerweile auch sehr viel besser verstanden, wie die ja, professionellen Angreifenden auf der Gegenseite agieren und das kann man natürlich dann auch anwenden. Und zum Thema Internetzeit oder davor geboren, wir wissen ja auch, dass viele der Taktiken, der Techniken, der Schemes, die man so verwendet im Cybercrime-Bereich, dass die auch schon sehr alt sind. Also ich erzähle mal gerne diese Geschichte vom spanischen Gefangenen, was im Grunde der Advance-Fee-Scam heutzutage ist. Also ich gebe dir 5.000 Euro und dann später kriegst du einen Teil von meinem Vermögen. Wir wissen, dass das vor 200 Jahren auch schon passiert ist, ne?
Also ich denke meistens nicht ganz so weit zurück, auch wenn ich das für Jugendliche mal oder an der Uni oder sowas erzähle ich gerne, dass ich habe 2001 an so einer Klosterschule Abi gemacht und das war so ungefähr die Zeit, so 99, 2000 vom I Love You Virus. Mhm. Ne? Ich glaube, kann sich jeder noch daran erinnern. Das Teil, ich sehe das noch vor mir, so dieser Anhang mit so einer Art Word-Dokument. Es ging im Endeffekt darum, dass es eine Art Kettenbrief, Kettenwurm war, der, wenn er angeklickt wurde als Anhang, danach quasi auf der Festplatte Bereiche durchsucht hat und sich dann versucht hat, auch wiederum weiter zu verbreiten. Und eine der Schadensszenarien davon war, weil er eben so explosionsartig sich dann verbreitet hat, im Endeffekt ne, Fakultät X oder exponentiell sich verbreitet hat, dass gerade in der damaligen Zeit auch viele Mail-Server dem Ganzen nicht gewachsen waren und das auch zur Überlastung oder zum in die Knie gehen auch von ganzen Mail-Server-Architekturen geführt hat.
Also das mailbasierte DDoS im Grunde, aber durch eigentlich nur einen Wurm, der sich selber fortgepflanzt hat. Damals kann man davon ausgehen, keinerlei finanzielle Motivation dahinter, ne? Sondern man will die Welt nur brennen sehen.
Das stimmt und ich glaube, das war auch einfach für die damaligen Architekturen noch, da gab es noch nicht so das ausgeklügelte Prinzip wie Load Balancing und Hochverfügbarkeit und. Und da war eines der Schadensszenarien halt wirklich, dass die Mail-Server reihenweise in die Knie gegangen sind. Und dieses Ding, ich habe das noch genau vor mir mit diesem Word 97-Icon und so weiter, das ist halt ein Evergreen, ne? Und das Teil ist jetzt über 20 Jahre geworden. Und das ist halt eine Sache, da kann man drüber streiten. Aber am Ende des Tages auch nochmal so ein kleines Rückspulen zu der Anfangsfrage. Ich finde, mittlerweile ist eine Gesellschaft ohne eine Kompetenz wie Ethical Hacker für mich kaum noch denkbar. Weil auf der anderen Seite, es gibt nichts, was so erfolgreich ist wie die Schattenwirtschaft Cybercrime. Mhm. Ne? Also ich bin da immer nicht so der Freund von Statista, Bitkom und tollen Charts und KPIs. Aber de facto ist es so, dass wir in naher Zukunft, dass Cybercrime mehr Geld erwirtschaften wird als Drogenmarkt und Prostitution zusammen. So, und das ist nun mal ein Thema, wenn das auf der einen Seite in diese Richtung geht, naja, dann brauchst, ich bin nicht so der Freund von diesen Klischees, aber dann brauchst halt ein paar Menschen, die die destruktiven Fähigkeiten ethisch einsetzen.
Ja, ja. Ja, lass uns da doch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also, wie bist du eigentlich zu der ganzen Thematik gekommen? Zu dem Zeitpunkt war Cybercrime vielleicht noch ein etwas kleineres finanzielles Problem. Vielleicht auch die Nebenfrage, warum bist du nicht auf die andere Seite gewechselt? Also, nee, aber wie bist du da reingekommen und warum hat dich das, was hat dich da am Anfang fasziniert?
Vielleicht auch, um auch dieses Klischee mal zu entzaubern, es gibt kaum Ethical Hacker oder Menschen in dieser Szene, die morgens aufstehen und wie bei Mr. Robot ist dann irgendwie so ein Schein über dem Kopf oder wie bei CSI Miami, dass man da, ich sag mal, mit Hoodie im Keller sitzt und so eine Bestimmung hat. Oftmals sind das ganz emotionale und ganz einfache und intrinsische Themen, wie man da zu diesem Themenbereich kommt. Und ich sage auch direkt vorweg, im Gegensatz zum Gründer Tim oder zu anderen in meinem Team bin ich jetzt nicht der Beste auf der Konsole oder wirklich im rein technischen Hacking. Meine Lieblingsbereiche sind Social Engineering und auch zum Teil Physical Intrusion, also das Eindringen in Gebäude in solchen Kontexten. Und bei mir war das, wie bei vielen anderen in der Szene, kein schöner Anlass. Man muss wissen, meine Mutter ist Deutsche gewesen, hat Theologie, Publizistik und Altsprachen studiert. Eigentlich sollte aus mir ein Altsprachler werden. Bis Graecum habe ich gemacht. Danach habe ich mich dann gegen so Scherze wie Hebraicum und Co. entschieden. Und sie wollte aus mir einen Altsprachenwissenschaftler machen. Mein Vater ist Nigerianer. Ich bin auch in Nigeria, in Lagos geboren. Unter nicht so schönen Umständen. Und um das abzukürzen, bin irgendwann gezwungen gewesen, mit meiner Mutter hier nach Deutschland zu gehen. So, das war so Ende der dritten Klasse. Und hatte aber dann schnell ein Interesse entwickelt, mehr über meinen Vater rauszufinden, weil das doch ein bisschen sehr dubiose Umstände waren. Und dann habe ich angefangen, Informationen über meinen Vater zu beschaffen. Informationen, Informationen, Informationen. Und zu dem Zeitpunkt war ich weit weg davon zu wissen, dass man das irgendwie Reconnaissance oder Information Gathering oder sonstiges nennt. Und habe dann mich nicht mit dem zufrieden gegeben, was mir Behörden zur Verfügung gestellt haben, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und habe dann Wege gefunden, zum Beispiel mit einer Botschaft Kontakt aufzunehmen und über das, was man heute Vaishing nennen würde, intuitiv an Informationen zu kommen. Und höchst intrinsische Motivation, ist mein Vater gut oder böse? Fragezeichen. Und ja, war dann, ich würde mal sagen, gemessen an den erschreckend guten Ergebnissen, wohl nicht ganz untalentiert und habe dann das sukzessive weiterverfolgt.
Finde ich eine sehr starke Geschichte, weil, wie du es gesagt hast, das ist, also ich glaube, ich könnte mir gar keine noch intrinsischere Motivation vorstellen, als mehr über seinen Vater und die Familie herauszufinden. Und die Techniken, die du, ja, die sind dann ähnlich. Man muss sich durchfragen, so fängt man an und dann sammelt man und baut darauf wieder auf wahrscheinlich, ne?
Genau, und da habe ich auch schon unbewusst so eine der Grundregeln im Hacking, try harder, ne? Also wenn du nicht weiterkommst, dann versuchst du auf einem anderen Weg. Und was aber damit gleichzeitig einherging, ein Mensch, der sich für Ethical Hacking interessiert, weil er den Verdacht hat, dass sein eigener Vater kein guter Mensch war, da ist auch die Moralfrage dann nicht mehr groß gestellt. Weil ich werde immer noch manchmal gefragt, ja, warum machen Sie nicht den einen Hack und setzen sich dann ab? Wenn man in dem Kontext und in diesem moralischen Gebilde groß geworden ist und wirklich auch teilweise in kriegsähnlichen Zuständen und Co., dann stellt sich die Frage nicht. Also zum einen ist einfach der Kontext, zum anderen auch einfach die, muss ich sagen, tolle und gute Erziehung meiner Mutter, die mich gar nicht daran zweifeln lassen, dass man es ausschließlich für was Gutes einsetzt.
Ich meine, ich habe die Frage eben gestellt, weil wir die häufig natürlich auch kriegen. Wir haben natürlich jetzt nicht diese, oder ich persönlich nicht diese Geschichte. Aber es ist natürlich etwas, wo wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen haben, dass durchaus ja auch nicht nur jetzt singulär, da ist ein Auftraggeber, der sagt, bitte hacken Sie mal meine Systeme, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe oder beziehungsweise es ist ein gesellschaftlicher Mehrwert. Ne? Wenn wir uns hier besser verteidigen können, dann können wir Jobs sichern, dann können wir uns als Gesellschaft stärker machen und dementsprechend erfüllt man eben eine so wichtige Aufgabe. Die Frage stellt sich nicht, auf die Gegenseite zu wechseln. Warum sollte man das tun? Die Techniken, die man verwendet, sind hoffentlich möglichst gleich. Ne?
Ja, es ist auch zu kurz gesprungen. Also viel, dann heißt es ja oft so, gerade von jüngeren Zuhörern manchmal, ja, aber dann mach doch mal hier diesen einen Hack und dann verdienst du x Bitcoins und so weiter und so fort. Ja, sorry, das ich weiß gar nicht, ob es jetzt Stanford oder welche Uni das war. Die haben das mal auseinandergenommen, was mit einem Black Hat passiert, wenn er von heute auf morgen x Euro verdient. Und ich meine, es liegt nun mal leider in der Natur des Menschen und nur wenige sind dem gewachsen. Ich glaube, es sind ungefähr so 7 bis 8 Jahre, die man maximal durchhält in dieser Szene, wenn man von jetzt auf gleich derart wohlhabend wird. Egal, ob es jetzt die Putzfrau ist, die einen verrät, ob es eine Prostituierte ist, ob es der Ritalin-Konsum ist, der höhere Energieverbrauch des Hotelzimmers, was man anmietet, der Königseck vor der Tür in Petersburg, der auffällt. So, da gibt es x Geschichten. Selbst wenn man es nicht aus der moralischen Perspektive tut, wenn man tief genug von der Ratio her das durchspielt, dann macht es in beiderlei Hinsicht eigentlich keinen Sinn.
Ist das auch was, was ihr euch näher anguckt? Also natürlich, klar, ihr guckt euch wahrscheinlich die Techniken an. Gibt es dort Innovationen? Wir wissen, dass es eben auch sehr alte Techniken eben ja gibt. Aber guckt ihr euch auch die Szene an? Also zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast, klingt erstaunlich detailliert. Also was dann mit den Gruppen passiert, dann gibt es vielleicht hier eine Zerschlagung oder da wird jemand hochgenommen.
Ja, Zerschlagung ist ein gutes Stichwort. So, ich muss es jetzt schauen, dass ich das NDA-konform erzähle. Im Endeffekt, wir haben 2022, das werde ich nicht vergessen, da haben wir abends über einen internen Kanal, hat einer unserer jüngeren Kollegen sich gemeldet und hat gesagt, hier, ich bin hier auf eine Gruppe, auf eine Messenger-Gruppe aufmerksam geworden. Ah, das ist mir irgendwie nicht so ganz koscher, das sollten wir uns morgen mal angucken. Und wenn dieser junge Mann bei uns aus dem Team, der wirklich von dem Begabungslevel sehr, sehr weit vorne ist im Team, wenn der sich abends meldet und sowas durchgibt, dann hat das meistens Hand und Fuß. Und dann haben wir uns die nächsten Tage damit beschäftigt. Und haben festgestellt, dass wir auf eine Telegram-Gruppe gestoßen waren, die offen war und in der sich pro-russische Hacking-Aktivisten zu Angriffen verabredet haben. Da haben wir uns das genauer angeguckt und dann war das eine ganz schöne Menge an Menschen und eine ganz schöne Menge an Angriffen, zu denen sie sich da verabredet haben. Und dann haben wir so ein bisschen, sind wir tiefer eingestiegen und dieses Prinzip Hack the Hacker ist ja nicht ganz unbekannt. Also der bequeme Angreifer greift einen dümmeren Angreifer an, holt sich von denen die Sachen und arbeitet dann damit weiter. Hier war es schön, weil da war es mal der gute Hacker gegen die Bösen und wir sind dann in diese Gruppe weiter eingestiegen, haben noch 2 weitere Mailinglisten gefunden, haben uns auch da mit reingesneakt und haben dann einen Parser geschrieben, also eine Art Programm, jetzt für die nicht technischen Zuhörer, was quasi alle Nutzer, die in dieser Gruppe waren, automatisiert exportiert, quasi wie in so eine Art Excel-Tabelle und haben uns das dann angeschaut und haben dann so ein bisschen nach links und rechts überlegt und dann wurde uns ziemlich schnell klar, dass das die in der Szene ziemlich bekannte Gruppierung Killnet war.
Ja. Die man kennt. Ja.
Für DOS, DR-DOS und so weiter Angriffe zuständig war. Und da war auch so Geschichten, verschiedenste Behörden und so weiter. Man hat sich dort verabredet. Und dann haben wir durchgezählt und am Ende waren wir bei knapp, ich glaube, 67.500 Usern, also knapp 70.000. Und dann, das ist auch dieser Modus, wo man dann überlegen muss, auch als Ethical Hacker, was mache ich damit? Wie nutze ich das jetzt auch schützend für unsere Gesellschaft? Und unser Weg war klar, dass wir das dann entsprechend den westlichen Nachrichtendiensten zur Verfügung gestellt haben. Was insofern für uns auch ganz gut passt. Also sowohl Tim hat einen nachrichtendienstlichen Hintergrund als auch einige von unseren Kolleginnen und haben das dann westlichen Nachrichtendienst zur Verfügung gestellt und haben uns dann entschieden, kann man auch nachlesen, T3N und Handelsblatt diese Sachen zur Verfügung zu stellen. Und der Effekt war halt krass. Ich werde das nicht vergessen. Ich glaube, das war Anfang Juli 2022. Wir haben um 10.30 Uhr ist die Veröffentlichung über Handelsblatt rausgegangen und am gleichen Abend um gegen 18.10 Uhr hat sich die komplette Gruppe von selber aufgelöst.
Also diese, konnte man dann lesen, ne?
Und das war halt, damit haben wir nicht, das muss ich direkt vorweg sagen, damit haben wir nicht die Welt gerettet und alles war besser. Aber, und es gibt auch mittlerweile wieder eine Gruppierung, was wir zufälligerweise mitbekommen haben, mit über 10.000 Mitgliedern. Es gibt wieder eine andere. Aber von heute auf morgen mussten sie sich resortieren, haben jetzt unterschiedliche Sprachen gewählt. Es war erschwert worden und es war messbar in Gesamtwesteuropa, dass die prozentuale Anzahl an Angriffen dieses Angreifertyps von DOS und DRDOS-Angriffen um mehrere Prozent nachgelassen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich einer fragt, ja, wofür steht ihr gerne morgens auf, dann würde ich sagen, zum damaligen Zeitpunkt mit weniger als 50 Mann, mehr, knapp 70.000 Mann, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, den Arsch aufzureißen und dafür zu sorgen, dass sie nicht alles machen können. Und das ist so ein bisschen, das hat Spaß gemacht. Und Fun Fact am Schluss, wir haben dann den Behörden, wir hatten dann einen Call mit den deutschen Behörden und dann haben wir logischerweise den Kollegen das auch selber vorstellen lassen. Und die Gegenseiten wussten nicht, welche Rolle er bei uns hat. Und dann wurde am Schluss gefragt, ja, was machen Sie denn eigentlich bei ProSec? Und dann sagt er, ja, ich bin Auszubildender. Und dann hat aber Tim eingegriffen und gesagt, ja, bevor Sie fragen, der verkürzt.
Das, also wir sprechen hier häufig auch über die Talentkrise. Also das ist, finde ich, ein extrem geiles Beispiel. Das ist und mittlerweile ist, hat er einen Abschluss.
Er hat bestanden und ja, so Azubis, ja.
Ja, also finde ich sehr beeindruckend. Man konnte das, wie gesagt, ja auch lesen. Also Killnet war ja eine dieser Gruppen, die dann eben ja an diesem Grenzbereich des Geopolitischen und dann eben auch getriggert durch den russischen Angriffskrieg ja DDoS-Attacken gefahren hat. Und so, ja, ich glaube, ich kann mir gar nichts vorstellen, was wahrscheinlich noch erfüllender ist, wenn man diesen Job eben hat, als so einen Impact zu sehen.
Es ist, hat aber auch noch eine zweite Dimension oder einen Dialog bei uns im Team und auch mit anderen aus der Szene in Europa angefacht. Parallel zu dem, was wir getan haben, ist auch in Berlin weiter diskutiert worden, Hackback, ja, nein. Mhm. Ne? Wurde über gesetzliche Themen und so weiter diskutiert. Ich möchte mich da gar nicht positionieren, das liegt mir fern. Aber meine ganz persönliche Meinung ist, dass man manchmal das in Frage stellen sollte, wie lange man über welche Paragraphen diskutiert, während parallel etwas anderes passiert. Ich will das mal vorsichtig und du merkst, ich versuche es diplomatisch ins Mikrofon zu bringen.
Es ist ein heißes Thema natürlich auch in der Cybersecurity Community. Ne? Wir wissen, dass viele Leute aus der, ich nenne das jetzt mal aus der auch originalen, lang, ja, schon lange zurückliegenden ethischen Hacker-Szene, da eine sehr klare Meinung zu haben. Vielleicht nochmal etwas abgelenkt oder ein ähnliches Thema oder eine ähnliche Dynamik, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, ja, als ethischer Hacker, ich schaue mir die Techniken an, die echten Angreifer verwenden. Aber ich kann auch ja nicht alles so umsetzen. Oder gibt es dort Unterschiede? Also die Motivation ist klar, die ist positiv. Aber könnt ihr eigentlich genauso agieren wie ein echter Angreifer?
Im Idealfall agieren wir möglichst genauso wie der Angreifer bis auf die letzte Phase eines Projekts. In der letzten Phase ist es beim Angreifer die Monetarisierung, bei uns ist die Dokumentation. Mhm. Ja, und dann fängt der Wissenstransfer an und Co. Und das ist auch so ein bisschen, es gibt da zum Beispiel die PTES, Pentest Execution Standard, da wird genau erklärt, dass man eine Vorbereitungsphase hat, also ein Pre-Engagement, dass man eine Informationsbeschaffungsphase hat, dass man Entry Points sich anschaut und so weiter. Das ist zum Glück mittlerweile international so einigermaßen festgelegt. Und im Idealfall bleibt man so realismusnah wie möglich an dem echten Angreifer. Warum? Das ist auch eine der Themen, für die wir uns ziemlich früh eingesetzt haben. Oder sagen wir es anders. Ich habe vor ein paar Wochen auch an der School of Finance in Frankfurt nochmal in Richtung Versicherungsbranche und Bankenbranche einen Vortrag halten dürfen. Hatte morgens noch einen Call mit ein paar anderen Spezialisten und auch unserer BSI-Präsidentin Claudia Plattner, die ich fachlich sehr, sehr schätze. Und bin danach nach Frankfurt gefahren, habe dann da im Audimax gestanden und hatte eigentlich eine ganz andere Einleitung vorgesehen für die Bankenwelten. Da ging es um Regulatorik und BaFin und DORA und Tretra Trulala. Und habe dann angefangen mit, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so sage, aber am Ende des Tages ist es nicht entscheidend, was Sie in der Versicherungsbranche oder in der Bankenszene gut finden. Es ist auch nicht in der letzten Instanz entscheidend, was ein ISB oder ein CISO möchte. Und es ist auch nicht entscheidend, was ein Immanuel Bär, der das vielleicht seit seinem 15. Lebensjahr tut, möchte. Es ist entscheidend, wie der Angreifer das tun würde. Und das ist so ein bisschen die Thematik, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Und das ist auch so einer der Gründe, warum wir damals gesagt haben, schon, ich meine, als wir angefangen haben, noch zur Startup-Zeit mit zwei Leuten, da waren wir relativ schnell gut im rein technischen Hacking und Schwachstellen finden. Da haben wir aber schnell gemerkt, okay, wir brauchen zwingend den Faktor Mensch mit dazu, damit wir Realismus näher haben über die sogenannte Kill Chain. Das ist ja nun mal, ist nichts Neues, dass es oft über den Mensch als Jump Host und dann reingeht. Und dann haben wir das immer mehr angepasst und haben gemerkt, okay, wir brauchen auch die physische Komponente, ne, weil auch die zu Schäden führt. Und wir brauchen auch die Prozesse. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn du mich fragst, ist Realismusnähe alles entscheidend bei solchen Projekten? Und dazu gehört auch Verschwiegenheit während des Projekts. Also zum Teil wissen von solchen Projekten nur 1, 2 oder 3 Personen Bescheid. Die werden zum Teil, die Beauftragungen gehen nicht über SAP raus. Und die Abstimmungen bei hochkritischen Projekten finden in persona beim Spazierengehen statt. Also das sind so die Extrembeispiele. Und im Endeffekt, der Hacker würde auch nicht vorher halt ein Meeting einberufen. Übrigens, jetzt morgen geht es erstmal mit ein bisschen Bootforcen los und dann gucke ich mal, was noch so im Onlineshop los ist.
Und ich meine, würde man es so machen oder im ethischen Hacking natürlich auch, dann wäre das wahrscheinlich einfach nur so ein Compliance-Checkbox. Ne? Ah ja gut, ja, nächste Woche Pentest, wir wissen Bescheid und schon wieder gut abgeschnitten. Es geht ja wirklich darum zu verstehen, wo sind die Lücken und die sind eben leider sehr komplex. Du hast es angesprochen, der Human Layer ist eine sehr offene, große Fläche. Wir hatten ja auch mal Jamie Woodruff da auf unserer Human Firewall Conference und der hatte, glaube ich, eine ganz ähnliche Meinung. Er sagt am Anfang der Killchain, es ist Phishing oder ich, was er beschrieben hat, ich setze mich halt, oder er hat sich sogar beworben bei der Pizzakette, weil er gesehen hat, ah ja super, da in die Bank, die ich jetzt hacken soll, ab 18 Uhr wird immer Pizza bestellt. Ne?
Boah, also wenn du vom Pizzabote sprichst, dann muss ich zumindest mal eine Story, damit das mal greifbar wird, wie solche Angriffe auch ablaufen können. Damals sollten wir, das war allerdings schon eher Richtung Industriespionage-Level, einen Zulieferer für einen sehr wichtigen Rüstungskonzern, der Optiken für die herstellt, testen. Und die haben gesagt, ja, dann macht doch mal so alles, was geht. Dann haben wir gesagt, nee, alles, was geht, wollt ihr nicht. Wir machen mal relativ viel, was geht. Und haben dann mal auf dem wirklich kombinierter Layer Mensch, Physik und Technik in kürzester Zeit angegriffen. Und ich habe mir dann erstmal das Unternehmen angeschaut und habe gedacht so, okay, was machst du jetzt mit dem Faktor Mensch? Und dann erstmal so ein bisschen Instagram geschaut und da habe ich sehr schnell mir zwei KollegInnen aufgefallen, die halt super häufig Hashtag Foodporn von einem asiatischen Restaurant um die Ecke gepostet haben. Ja. Dann konnte ich sehen auf Xing und LinkedIn, okay, eine davon sitzt wohl dort am Empfang, an der Rezeption und eine andere sitzt in der Technik. Da habe ich schon mal gedacht, so alles klar, die Vektoren, das haben wir schon mal abgespeichert. Dann haben wir dreistufig uns einen Angriff überlegt und sind erstmal Stufe 1 mit einer Drohne rangeflogen an das Unternehmen und sind mit der Drohne auf den Haupteingang zugeflogen und haben die dann vor dem Haupteingang so in der Mitte ungefähr positioniert und haben die geradeaus auf die Rezeption schauen lassen. Und die Dame, also das macht was mit dir, wenn auf einmal vor dem Haupteingang eine Drohne steht und guckt dich an. So, dann haben wir erstmal Stufe 1 ein bisschen Druck bei der Dame aufgebaut. Wir wussten, das ist unser Brechpunkt am Ende des Tages. Hört sich hart an. Parallel dazu, ich spiele auch gerne Rollen mal ab und zu in Projekten mit, habe ich mich Klassiker, wir wollten es einfach halten, Telekom-Techniker mit einem Magenta-Klemmbrett von der Seite schon mal beim Lagereingang, der schön abgeriegelt war, gefragt, hier, ich muss Sachen durchmessen. Haben dann nochmal einen Kollegen losgeschickt im Anzug, der bei der Dame, die jetzt eh schon gestresst war mit der Drohne, gesagt hat, ich habe jetzt einen Termin bei jemandem aus der IT. Die Dame hat in der Zeit physische Abwehrkette den Sicherheitsdienst gerufen. Wir haben die Drohne dann langsam, Rattenfänger von Hameln-Prinzip habe ich es dann genannt, wegleiten lassen über Achtung die Details. Ich liebe das dann. Frisch gepflügten Acker. Die Jungs vom Sicherheitsdienst super fit, ne? Aber bei einem frisch gepflügten Acker ist halt Schluss. Die sind dann hinterhergelaufen, hatten die Dreckbatzen, der eine war in weißen Sneaker, werde ich nie vergessen, das Bild. hatten wir schon mal die Jungs von der Außenhautsicherung, hatten wir schon mal geklärt. Ich konnte dann an dem Lagertor weitermachen. So, und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten zuerst die Drohne, kleine Emanuel als Telekom-Techniker. Nummer 3 war dann noch am Empfang, die Dame schon maximal unter Pressure. Und dann hatten wir den Dolchstoß vorbereitet. Kollege aus dem Finance, Vietnamese. Die Eltern haben eine vietnamesisch-asiatische Restaurantkette. Und ich glaube, jetzt ahnst du auch, wo es drauf hinausläuft. Nicht der Pizzabote, sondern der Kollege hatte dann Punkt 12. Hatte er, ich habe mir auch vorhin mal anguckt, stochastisch die Wahrscheinlichkeit am höchsten in Deutschland, dass man gebratenen Reis mit Hühnerfleisch oder gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch zu sich nimmt, war auch auf dem einen Instagram-Post zu sehen. Das heißt, ich wusste, die essen das. Und dann hatte der Kollege halt in dem schönen großen schwarzen Styroporbox hatte gebratenen Reis. Und
kannte den Namen von dem Laden.
12 Uhr, kannte den Namen, hat die Dame mit vor angesprochen. Es gab eine Vereinzelungszelle, die hatten eigentlich alles am Start. Aber die Dame war eher schon angeknabbert. Der zweite, mein Versuch von der Seite, kam auch noch ein Anruf auf sie zu. Mhm. Und dann hat die Uhrzeit gepasst. Und ein ganz kleines Feature noch, dann wenn wir hier beim neuronalen Bereich, ich habe den Kollegen gebeten, dass er von den Nudeln auch schon mal die Packung aufmacht, dass der Duft auch da ist.
Alle Sinne.
Ich wollte einmal schön Social Engineering, schön da. So, und die Dame, ja, eigentlich, ja, 12 Uhr, ach so, Essen, ja, piep, okay, Drehkreuz, durch. Da drin natürlich Rubber Ducky, Vollausstattung, Bleigel, Akku und so weiter. Mhm. Zweite Tür links und dann waren wir drin. Und das war so der Pizzabote. Das ist so das erste Mal, dass wir wirklich gedacht haben, Pizzabote ist ganz nett, aber der Asiate, der ist es manchmal eher.
Ja gut, ich meine, du hast es beschrieben davor, Information Gathering und Aufklärung. Ne? In dem Fall, Pizza hätte nichts gebracht, weil das wäre dann untypisch gewesen. Und dann, ja, also faszinierend. Und das ist... Wenn man sich diese Komplexität, also ich nehme da zwei Sachen mit, unglaublich komplex, aber so ist es im echten Fall eben im Zweifelsfall auch. Und eben ein extremes Perspektivwechseln in die möglichen Opfer hinein oder die, ja, du hast es, glaube ich, Brechpunkt genannt, das ist militärische oder Geheimdienstsprache. Und man denkt dann, ja, in der Realität ist das viel zu komplex, so macht doch keiner. Aber es läuft in echt eben ganz ähnlich ab.
Ja, definitiv.
Vielleicht nochmal so einen Punkt zum Thema, ja, Information Gathering und Aufklärung. Also wir haben eingangs mal über das Thema Dumpster Diving gesprochen, so eine der ältesten Methoden des, ja, des Information Gatherings. Also man kann schon in den 70ern sehen, dass die ersten Hacker in der Hacker-Community genau das gemacht haben. Also ob das jetzt hier Captain Crunch war, der dann, die sind dann irgendwie reingesprungen, dann hatten sie Informationen, das waren ja selber noch eigentlich pubertierende Jugendliche und haben dann aber mit Insider-Informationen angerufen, die sie eben aus dem Müll geholt hatten und konnten so dann eben sehr viel glaubhafter durchkommen im Grunde. Ne? Ist das etwas, was ihr auch macht?
Ja, also ich komme ja immer ganz gerne, also das ist vielleicht auch so der afrikanische Teil von mir, komme nicht irgendwo hin ohne ein kleines Gastgeschenk. Vielleicht wird es ja mal vor dich greifen.
Ich sehe hier.
In den Umschlag, der ist bewusst, das ist ein brauner Umschlag, so richtig.
Es ist so, als hätten wir uns eigentlich jetzt hier um die Ecke getroffen und wieder Thema Geheimdienst, du hättest mir geheim was übergeben. Also es ist ein großformatiger Umschlag und in der Tat ist ein Stapel Dokumente da drin, sehr. Also der ist schmutzig.
Er ist schmutzig, ja.
Kann ich den jetzt anfassen?
Kannst du anfassen. Die Blätter selber sind auch nicht ansteckend, gegebenenfalls die Inhalte, die du darauf liest.
Ja.
Und ich habe einfach nur mal ein Beispiel mitgebracht, bewusst jetzt aus einem Projekt aus unserer Hauptstadt. Und du hast eben Dumpster Diving angesprochen. Also ich sag mal so viel, es ist aus dem medizinischen Bereich und kannst du mal so thematisch vorlesen?
Also thematisch habe ich jetzt gerade was vor mir. Es ist natürlich alles anonymisiert, aber also es sind echte Namen wären drauf. Ja, das ist ein Drogentest. Also hier ist jemand positiv auf Buprenorphin, aber negativ auf Kokain.
Ja, das freut mich für ihn.
Ja, krass. Also es sind hier wirklich sehr detaillierte medizinische Aufzeichnungen.
Das zieht sich durch.
Von einer Praxis.
Genau, das ist ein MVZ, es zieht sich durch. Es geht über Drogentests bis hin Covid und
Co. Müssen wir schon gleich die Hände waschen.
Ja, das machen wir gleich nochmal. Und tatsächlich, das war aus einem Projekt, diese Daten sind uns eher so Drive-by in die Hände gefallen und wir mussten noch nicht mal im Müll nachschauen, sondern die Awareness in diesem medizinischen Versorgungszentrum war anscheinend so gering in dem Umgang mit den Patientendaten, dass die, ich sag's mal ganz deutlich, nicht mal richtig anständig in die Mülltonne geschmissen wurden oder die Mülltonne nicht getroffen wurde. Und ich musste da noch eins draufsetzen. Wir konnten hinterher diese Daten und diese Blätter haben sich mehrere Kilometer weiter bewegt und konnten die am Flugfeld Kilometer weiter noch im Gebüsch finden. Und das ist so ein Thema, ich habe das bewusst heute mal mitgebracht, weil da hört's auf. Da ist auch mein Verständnis zu Ende und wir müssen nicht über personenbeziehbare und personenbezogene Daten und Artikel 9 Absatz 3 und die ganzen Themen reden und DSGVO. Wenn ein Drogentest im Gebüsch liegt, dann ist für mich wirklich der Ofen aus, wie meine Mutter gesagt hätte.
Und wir wissen ja, was daraus folgt. Also wir haben im digitalen Bereich jetzt wieder Fälle gehabt in den USA und in Skandinavien, wo Angreifender, die dann ja natürlich immer auch ihre Erpressungstechniken optimieren, dann mittlerweile, ich habe schon aufgehört zu zählen, Triple Extortion, Quadruple Extortion. Dort werden medizinische Institutionen gezielt gehackt, um dann tatsächlich die Patienten zu erpressen mit eventuell nicht so schönen Ergebnissen. Hier haben wir jetzt dann natürlich sehr deutlich was. Also was ein Angreifer dort machen würde, ist relativ klar.
Das sind ja auch wieder diese typischen Themen, die auch aus der Versicherungswelt immer, ne? Da reden wir ja nicht nur von Erpressbarkeit, da reden wir ja auch von massivem Reputationsverlust, da reden wir, ne, x etc. pp. Ich muss aber auch an der Stelle mal sagen, das ist auch so ein Punkt, mit dem wir uns gerade in den letzten Jahren intensiver beschäftigt haben und auch einige andere Teams weltweit in unserem Bereich sich beschäftigen. Wenn ich sowas da vorfinde, dann ist das nicht nur, sowieso nicht nur ein technisches Problem, sondern wir haben verstanden, Physik, Mensch und auch Prozesse. Dann ist das aber am Ende des Tages auch ein Stück weit mit einem Managementproblem. Mhm. Ne? Und egal, ob ich jetzt das hier habe oder einen sehr, sehr großen medizinischen oder Pharmaziekonzern, wir haben verstanden in den letzten Jahren, auch in der Szene, dass es nicht nur darum geht, die Technik zu hacken, um die Sachen rauszufinden, sondern auch das Management am Ende zu hacken. Also quasi mit den Ergebnissen. Und oftmals ist das Penetration-Testing oder das Hacking Eintrittstor in eine Gesamtawareness für das Thema in einem Unternehmen. Und da muss ich mich auch manchmal wirklich schützend vor solche Rollen wie ISB, ISO, CISO und Co. stellen, IT-Leitung und Co., die zum Teil am Anfang erstmal gar nicht das Gehör, nicht die Budgets, nicht die Manpower und Co. bekommen. Gerade im Verwaltungsumfeld sehr, sehr übel und auch im Gesundheitssektor. Es ist mittlerweile auch sowohl aus der Rolle Ethical Hacker, aber auch aus der Rolle Mitgründer ProSec einfach ein wichtiges Thema geworden, dass wir verstehen, was bewirken wir eigentlich mit dem, was wir tun. Also das nicht das Hacking als solches, sondern Schritt 1, natürlich Transparenz schaffen und Co. über Schwachstellen. Aber direkt das Schritt 2 ist Wissenstransfer daraus und dann halt zu abstrahieren in das Management und daraus, ich sag mal, einen Kopföffner zu haben für gezielte Beratung, um in den Bereich von echter digitaler Resilienz zu kommen. Ja. Weil ich kann auf der einen Seite die tollsten Regulatorien erfüllen, ich kann eine TISAX, ich kann eine ISO mit einem bestimmten Scope erfüllen und, kennen wir alle. Und trotzdem landen dann die Daten auf einem Flugfeld in Berlin. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses Thema Top-Down versus Bottom-Up, dass wir da gesund bleiben.
Und Security-Culture ist ja so ein Thema, worüber wir ganz viel sprechen. Und wenn ich mal gucke, wie kann man Organisationskulturen besonders gut auch formen, jetzt auch aus ganz anderen Bereichen, dann ist das immer auch ein ganz starkes Involvement oder eben sogar das Top-Management als Treiber. Also ich kann mir jetzt hier nur vorstellen, denn das muss man auch mal sagen, jetzt haben wir hier über das Fehlverhalten von einzelnen Personen auch gesprochen, aber oft ist es ja ein systemisches Problem oder in fast allen Fällen. Hier kann ich mir nur vorstellen, also es scheint ja in diesem MVZ keinen Shredder zu geben. Es scheint auch keinen speziellen Dokumentenabholservice zu geben, wie ich das eigentlich kenne aus sehr sensiblen Bereichen. Da kommt dann eben eine Spezialfirma vorbei und die schreddert das dann insgesamt. Und dementsprechend kann man auch nur mutmaßen, dass dort systemisch das Thema Security vielleicht jetzt nicht ganz auf der Priorität oben liegt. Ne?
Wissen wir es genau? Ich kann es doch nicht mal genau sagen, ob es nicht doch irgendwo einen Shredder gibt und ob nicht doch vielleicht ab und zu die Sachen abgeholt werden. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass die Awareness in egal welchem Layer, sei es jetzt die Sachbearbeiterin oder die PTA oder sei es derjenige, der eine Verantwortung hat, intern oder extern bestellter Datenschutz und Sicherheit oder halt Inhaber oder Investoren. Also irgendwo da gibt es ein Problem und da finde ich es halt auch wichtig, dass man ab und zu mal, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht auf dem Papier es einen Datenschutzbeauftragten gibt. Das ist auf dem Papier so ein Klassiker, die IT-Leitung macht irgendwie Informationssicherheit noch mit, obwohl es ein Interessenkonflikt ist. Ja. Dass da vielleicht alles in Ordnung ist. Aber trotzdem, auf dem Papier ist es in Ordnung, aber das Papier selbst ist draußen unterwegs. Also ich nehme jetzt mal diese Doppelmetapher.
Oh, das ist ein tolles Bild. ich setze noch ein Bild drauf. Unser Chief Security Officer Andrew Rose, der nimmt immer dieses, also um zu erklären, was ist denn jetzt Sicherheitskultur? Weil Sicherheitskultur, da spricht man gerne drüber, das klingt gut. Und ich finde das Bild so treffend, weil es so einfach ist. Auf der Straße, auf der Autobahn gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung. 100 km/h. So, das ist unsere Policy. Das weiß jeder, das kann jeder sehen. Die Sicherheitskultur ist die aktuelle, die eigentliche Geschwindigkeit.
Ja.
Und die wird von ganz vielen anderen Faktoren bestimmt. Das sind, ne, also manch einer orientiert sich vielleicht an den Locals, wie schnell fahren die denn gerade, weil die kennen die Strecke vielleicht ein bisschen besser. Oder aber es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen Bundesstaaten und ne, wie stark wird das enforced, aber wie stark sind wir, wollen wir vielleicht auch Vorbild sein. All diese Themen kommen mit rein und die führen dann zur tatsächlichen Geschwindigkeit. Und es ist nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzung, ne, also die Richtlinie. Und du hast T-Sax und was weiß ich jetzt genannt, das reicht eben nicht aus. Ne?
Ich finde, also Andrew, ich zitiere ihn noch mittlerweile häufiger. Ich werde das nicht vergessen, diesen Dreisatz, dass er gesagt hat, hey, Awareness ist das eine, aber wir brauchen einen Change in Behavior und dann einen Change in Culture.
Ja.
Ich finde gerade auch, wenn ich es vielleicht nochmal auf einen Bereich einen Schwenk machen darf, wo das sehr, sehr schwierig ist, ist für mich Staat und Verwaltung, sind für mich Kommunen. Auf der einen Seite, ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten in einem letzten BSI-Lagebericht, der kam, glaube ich, Ende September letzten Jahres raus. Da ging man noch davon aus, dass pro Monat ungefähr 2 Kommunen gehackt werden. Mhm. 2 pro Monat. So, jetzt muss man kein Rechengenie sein. Wir hatten Ende Q4 letzten Jahres, also binnen eines Quartals, plus minus 175 gehackte Kommunen, Verbandsgemeinden und Co. Ich kann das nicht so ganz unemotional sagen. Eines meiner Lieblings- oder zeitintensivsten Ehrenämter ist, ich bin Digitalbeirat der Stadt Koblenz und bin dort teilverantwortlich oder unterstütze quasi das Thema Smart City und Security, weil das nun mal eine Herausforderung ist. Wenn ich etwas smart mache, habe ich wieder mehr Schnittstellen und Co. Und das ist ein Ehrenamt, was ich mittlerweile schon seit 4 Jahren mache. Und das hat mich das nochmal besonders mitgenommen, als ich der Vorfall mit der Südwestfalen-IT in Neu-Ulm und. Und das zeigt sehr deutlich, dass wir gerade in diesem Bereich Kommunen und Verwaltung, das ist ein Sektor, da ist, ich sag mal, Security und diese Themen jetzt nicht unbedingt das, wonach sich jeder sehnt. Und es ist auch oftmals von den Geldern und den Ressourcen her schwierig. Und wir haben da bei uns zum Beispiel in einem Projekt eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Wir haben am Anfang wirklich ein Land, also der Rhein-Pfalz-Kreis, war auch in den Nachrichten, mit Landrat Körner, der da sehr offen mit umgegangen ist, ist gehackt worden. Und dann hat sich der Landrat vom Rhein-Pfalz-Kreis mit einem Landrat aus unserem Bereich unterhalten. Und dann kam ein Landrat, jetzt mal stellvertretend fürs Top-Management, auf uns zu und gesagt, ja, hier, wir müssen uns irgendwie mit Security beschäftigen, ne? Sonst können wir keine Sozialhilfe mehr auszahlen. Und er hat, ja, ist richtig.
So. Ist korrekt.
Und das war aber jetzt erstmal nicht so, das weiß er auch, das war jetzt erstmal nicht so, man war da nicht hochmotiviert, man wollte einfach nur die Sache in den Griff kriegen, plus das Thema Versicherbarkeit eines ganzen Landkreises stand im Raum.
Kann ich das Problem nicht irgendwie abschalten vielleicht?
Ja,
ne?
Genau, oder abwälzen und wie ist das Restrisiko? Ja. Und die ganzen Themen auf einmal. Und dann haben wir gemerkt, okay, aber hatten diese klassische Situation wieder. Ne? Wir hatten die Verwaltungsangestellten, wir hatten einen ISB und eine IT, die eigentlich motiviert waren, ja, aber nicht vollends akzeptiert in diesem Thema, auch wieder Stichwort Awareness. Und wir hatten das Top-Management in dem Fall mit Landrat und Co. Und erst nachdem wir einen ersten echten Angriff auch wirklich mal mit, ich sage mal gerne nicht Pentest, sondern einen echten Angriff auf den Landkreis gefahren haben, mit wirklich technisch den Mensch mit eingebunden und Physik, wurde es greifbar. Und das Schöne war, Stichwort Awareness-Effekt, während des Projekts fing es schon an, dass so vielen gedämmert ist, okay, was der ISB da die ganze Zeit proklamiert, Multifaktor-Authentifizierung und Co., ne? Klammer auf, Südwestfalen-IT, Angriffsfaktoren, Klammer zu, Zwinker, das hat ja doch wirklich Relevanz, das sollten wir jetzt mal verfolgen. Und was dann toll war, Richtung Mensch und Awareness, war, dass dann irgendwann der Landrat gesagt hat, hey, komm doch mal bitte zu unserer Personalversammlung, wo alle Verwaltungsangestellten da waren. 300 remote, 400 in einem Saal. Und der Stichwort Fehlerkultur haben dann gesagt, hier, das Angriffsszenario mit der Phishing und Co., stell das doch mal bitte jetzt vor allen vor. Und wir
also was
da,
kann da passieren eigentlich, genau, wenn man mal irgendwo drauf klickt?
Mach's greifbar. Ja, und wir haben dann einfach, es braucht gar kein Fingerpointing, es braucht manchmal einfach nur eine greifbare Realität eines echten Angriffs. Wir haben dann sowas wie kleiner 1000 Mails verschickt gehabt und eine sehr beträchtliche Anzahl hatte draufgeklickt und eine auch sehr beträchtliche Anzahl hat Windows-Credentials eingegeben. So, und ich muss da kein Pointing machen. Wir haben einfach auf einem riesigen Beamer als erstes diese Mail gezeigt, die wir damals geschickt haben. Und ich glaube, deine Frau ist auch Lehrerin, ne?
Ja.
Ja, meine Frau ist auch als Grundschullehrerin. Ich habe das so ein bisschen gelernt und auch über Jugendarbeit damals. Man muss dann kurz die Stille aushalten. Ich habe dann einfach das an die Wand geworfen und dann haben die Leute selber, oh, das war die Mail, oh, oh. Und dann ging auf einmal, ging da so ein Effekt los. Und so nach 2 Minuten kam dann irgendwann die Büroleitung nach vorne und sagte, Emanuel, ich muss mal kurz hier unterbrechen. Hier hat mir jemand eine WhatsApp geschrieben von zu Hause aus, möchte unerkannt bleiben und hat geschrieben, ich lese mal kurz vor. Vielen Dank, Herr Bär. Security kann ja auch geil sein. Ja. Danke. Und ich kann das jetzt auch gebrauchen zu Hause oder irgendwie sowas. Und in dem Moment fing Awareness und Security, war so der Anfang von einem Behavior Switch. Ja. Und der Grundstein war gelegt für kulturelle Veränderungen.
Ja. Und die reden wahrscheinlich auch immer noch davon. Ne? Also das ist ja das Spannende, wir haben uns ja auch schon viel drüber unterhalten, das Anspielen des Gehirns. Oder beziehungsweise wir haben auch, ne, Linus Neumann hat dazu ja auch ganz viel irgendwie geschrieben. Du musst die verschiedenen Systeme aktivieren. Das eine, das geht eben drüber hinweg, dann ist schon in einer Woche schon wieder vergessen, weil es ist ein Standardthema. Und naja, es wird viel geschult in Unternehmen zu ganz vielen Themen. Also wenn wir eine Standardschulung machen, dann ist das wahrscheinlich auch der Fall, dass wir es vergessen. Aber wenn wir was Besonderes, was Emotionales und eben etwas, was irgendwie alle Sinne anspricht, deshalb finde ich auch das Beispiel von ebenso cool mit dem gebratenen Reis. Wir wissen das aus der Neuroforschung, das verankert sich viel tiefer, das bleibt viel tiefer, es bestimmt unser Verhalten viel deutlicher. Deshalb finde ich das total beeindruckend. Und es ist natürlich so, ich glaube, die Erfahrung hast du gemacht, es funktioniert eigentlich bei jedem Unternehmen, bei jedem öffentlichen Kreis oder Organisation. Das ist was sehr Eindrucksvolles. Ne?
Die Sache ist ja auch, wenn man ehrlich ist, wir wissen vorher schon, dass wir reinkommen.
Ja, ja.
Wir werden nahezu immer Domain-Admin. Wir werden, also das ist so für die Nicht-Technischen, das ist so eine der Sachen, die man erreichen möchte in einem Netzwerk, um dann der Chef zu sein und sich neue Rechte geben zu können und so weiter. Dom-Admin holen, ne? Umgangssprachlich.
Ist das, was gerade passiert ist? Ich habe zufällig heute in der Presse gesehen, es ist ja Europawahl, und wenn man auf die Seite cdu.eu geht, dann kommt man auf eine Seite von der SPD. Aber das war kein Hack, ne?
Naja, das ist auch eine Art von Hack, wenn man intelligent die URLs kauft und Co. Ich meine, zu jedem guten Social Engineering-Szenario gehört erstmal vorher, dass man schön die URLs wählt. Ne? Also wenn man zum Beispiel Volksbank wählt und man hat dann zum Beispiel das kleine L und das große I, tauscht das und solche Kleinigkeiten. Homoforme Angriff.
Genau.
Klassiker, musst du machen, brauchst du. Ne? Aber am Ende des Tages, ich finde es halt so wichtig, dass, also bei dieser Kreisverwaltung war halt das Schöne, am Ende haben wir einen Startschuss gesetzt, der so endete und da, das war für mich das Schönste, was ich 2023 bei Projekten erlebt habe. Der ISB ruft mich danach an und sagt, hey Mann, was hast du denn hey gemacht? Die Personalversammlung will jetzt regelmäßig Security Days. Wie machen wir das dann jetzt? Mhm. Also das war komplett gedreht. Und so ganz nebenbei haben wir die Resilienz eines ganzen Landkreises. Also wenn wir es schaffen, dass ein Landkreis nicht wie Anhalt-Bitterfeld gehackt wird, dass weiterhin die Sozialhilfe ausgezahlt werden kann, die Wirtschaften, die Unternehmen auch nicht angegriffen werden. Das ist auch eine Sache. Da steht man gerne für auf. Und das ist für mich so ein Inbegriff dessen, das ist für mich Hacking, Ethical Hacking. Aber es zeigt auch, das Hacken selber ist immer erst der Anfang. Eigentlich geht es darum, wirklich hinterher auch wirklich zu helfen, zu schließen und die Köpfe zu öffnen, dass Management und IT auf Augenhöhe miteinander arbeiten können.
Ja, und das ist das Spannende. Also es gibt konkrete Outcomes da, ne? Also ihr dokumentiert das und dann gibt es eigentlich auch eine Hausaufgabenliste.
Genau.
Aber man arbeitet eben auch emotional und mit den Menschen und hat durch, ja, im Grunde ja auch den Applaus ein bisschen, ne? Also in eigentlich noch viel nachhaltigerer Form.
Das stimmt.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, den Human Layer, dass es für euch beim Penetration Testing eben auch enormen Effekt hat, auch gerade, weil es dann eben auch nochmal einen Awareness-Effekt erzeugt, auch, aber eben auch, weil die Hacker das auch selber nutzen. Was sind denn noch weitere typische Einfallstore, die du jetzt generell siehst, aber vielleicht auch noch im Human Layer-Bereich? Wir haben über Dumpster Diving gesprochen, Phishing, glaube ich, brauchen wir gar nicht zu vertiefen. Da reden wir sehr viel drüber. Was siehst du noch?
Naja, ich sehe einfach vor allen Dingen eine Intensivierung in der Kombination von Angriffen. Also wir sehen es jetzt sehr, sehr häufig, dass wirklich intelligent über Social Media bestimmte Informationen beschafft werden. Dass man dann so ein klassischer Dreisatz, dass man erstmal mit einer Phishing-Mail vorbereitet, dass man mit einem Vishing-Anruf, Clip-No-Screening oder irgendwas, als die Versicherung dann anruft und wenn es dann noch nicht gemacht wurde, noch mit einer SMS nachhakt, wir haben ihnen doch da eine Mail geschickt. Mhm. So ein klassisches Phishing, Vishing, Smishing.
Triple Barrel.
I like.
Ja.
Oh, ist mir jetzt rausgekommen. Nein, also aus Angreifersicht. Also das sehen wir halt häufiger, dass immer mehr kombiniert wird. Das ist, glaube ich, ein Thema. Aber dass auch im Kontext intelligenter gearbeitet wird.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel das mal bei uns nachgestellt. Wir sind ja bei uns da in der Eifel/Rheinland und da haben wir einen Angriff auf eine Apotheke mitverfolgt und haben danach in einem Projekt das eben entsprechend nachgestellt und haben nicht einfach nur eine Phishing-Mail geschickt, sondern danach auch eine Seite gebaut mit einem Gutschein für Burgfestspiele in Mayen, wo diese Apotheke halt...
Der Mayen, genau.
Genau, ne? Burgfestspiele Mayen, genau, Heferburg, da war ich da so und haben halt das Szenario ein bisschen an die Situation angepasst. Und das ist dieses, wir haben das zu Corona-Zeiten gemerkt, da waren alle erstmal verwundert, wow, die haben sich ja, die Hacker haben sich angepasst, dass wir SMS bekommen für Amazon-Pakete. Ja, natürlich, Leute.
Ja.
Ne? Und das geht immer, also ich finde, diese logischen Anpassungen an solche Themen, die Kombination von verschiedenen Themen, das sehen wir immer stärker und das macht es halt auch nochmal herausfordernder für die Menschen, die wie ihr mit einer Plattform oder wie wir mit den Projekten halt Awareness schaffen.
Ja, ich meine, ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir das ja auch noch so gemacht, dass wir wirklich sehr, sehr tief reingegangen sind und gesagt haben, und heute machen wir das natürlich für unsere Kunden in den größten Paketen auch so, dass man wirklich sich nochmal hineinversetzt. Mhm. Ne? Und also ich erinnere mich selber dran, dass ich das auch getan habe, ein bisschen Information Gathering gemacht haben, lokal, dann gibt es meistens irgendein Hotel oder ein Restaurant, wo alle gerne hingehen und dann hat man den Vektor oder das Szenario darauf optimiert. Und na klar, dann hat man sehr hohe Erfolgsraten. Und zum Thema Double Barrel oder Kombination verschiedener Kanäle oder auch sogenanntes Pre-Texting, ne? Also ich rufe an und dann kommt noch eine E-Mail hinterher, ist etwas, was wir schon sehr lange verfolgen. 2019 durfte ich mal auf dem BSI-Kongress was vorstellen. Ich habe die Geschichte schon mal, glaube ich, auf unserer Konferenz erzählt, wo wir dann gesagt haben, hier mal ein theoretisches Gedankenspiel. Wir haben hier jetzt KI und die entwickelt sich immer schneller weiter. Irgendwann wird Voice-Cloning sehr einfach möglich sein. Und wir stellen uns einfach vor, es gibt einen Double-Barrel-Angriff. Es ruft der Chef oder die Chefin mit der Stimme an und es muss gar nicht interaktiv sein, weil die sagt eigentlich nur, ich bin gerade am Flughafen, setz mich gleich in den Flieger und dann schicke ich dir eine E-Mail. Und dann haben wir gesagt, wenn dann danach eine E-Mail kommt, ist wahrscheinlich die Erfolgsrate sehr viel höher. Auf dem BSI-Kongress war ich der allerletzte im gesamten Programm, der das präsentieren durfte. Damals, 2019, offensichtlich noch nicht so aktuell. Mittlerweile sehen wir aber, und das sind so auch Daten zum Beispiel aus dem Verizon-Report, der ja jedes Jahr rauskommt, dass Pre-Texting massiv zugenommen hat. Seit 2020 nimmt es wirklich in extremer Form zu und wir sind, glaube ich, mittlerweile auf 30% der Social Engineering-Angriffe, die eben Multichannel ablaufen.
Ja.
Und da kann man sich jetzt fragen, filtern wir das jetzt alles raus, wenn auf dem privaten Handy angerufen wird? Ne?
Also was ich auch noch sehe, ist, das hängt auch ein bisschen mit den geopolitischen Konflikten gerade zusammen. Wenn man sich die Angreifergruppen wie eine Pyramide vorstellt, dann nutzen wir ganz gerne immer so eine dreischichtige Pyramide mit einem Punkt oben drauf. Ganz unten ist quasi das Crypt-Kitty-Layer. Ne? In der Mitte ist so der technisch versiertere Angreifer, so die ganzen Klicken mit Ransomware, die so ein bisschen Faktor Mensch und Technik, die Geld verdienen, wirklich eine Akira und Co. Und oben ist dann wirklich Industrial Intelligence und gezielte Industriespionage mit wirklich vielen Angreifern, auch schon Richtung IPTs und so weiter und so fort. Das ist so eine Pyramide, die nach oben hin zu so ein bisschen spitzer zuläuft. Und ganz oben drauf sind dann so Jungs wie Assad, Kim Jong-un, der über die Hälfte seines Bruttoinlandsprodukts damit verdient und. Ne? So. Wobei ich immer sage, die staatlichen Akteure, Leute, hört auf damit, da können wir uns nicht gegen schützen. Und diese letzten 2% ist auch nicht wirtschaftlich. Akzeptieren wir es mal ein Stück weit. Aber die Entwicklung, wenn ich mir die anderen drei Layer anschaue, ist ganz klar, dass immer mehr aus dem hochprofessionellen Bereich auch in den mittleren Bereich runterzieht. Ja, also, dass quasi die Technologien, die Ransomware-Klicken benutzen, eben weil sie immer mehr Umsätze gemacht haben, weil sie immer bessere eigene Forschungsabteilungen betreiben können und. Ne? Das ganze Thema Hacker as a Service und Co. mache ich jetzt gar nicht erst auf. Dass die du hast eben von Professionalisierung gesprochen. Ich glaube, wenn man das als so eine Art, ich bleibe beim Pyramidenmodell, sieht, dann werden immer die hochprofessionalisierte Grad der Angriffe geht immer weiter nach unten.
Und es wird immer zunehmen und sich auf kleinere Ziele eben auch ausweiten. Ja.
Ganz genau. Und kleinere Ziele, das haben wir zum Beispiel auch letztes Jahr gesehen, immer mehr Arztpraxen, kleine Anwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien und, die halt von den Assets her und der Schutzbedarfsklasse mit Mandanten schon ein spannendes Thema sind, die eine gewisse Solvenz haben für die Lösegeldzahlung, aber trotzdem zum Teil nur das Fritzbox-Netzwerk Plus. So, und,
mit dem Standardpasswort aus der Fabrik, wobei das ja gar nicht so ein Riesenproblem ist, aber vielleicht ist es dann doch eher Router 123. Ne?
Ja. Das ist auch noch so ein Thema, was wir sehen. Und vielleicht letzte Trend, wir hatten das 2022, gab es ja sowas wie Bloody Trade oder auch Dream Job. Also wo Bloody Trail zum Beispiel, man hat auf eine MIG ein Volksbank-Logo oder ein Raiffeisenbank-Logo draufgeklebt als Bild und hat das dann bei damals Twitter, heute X, und bei LinkedIn gepostet, so nach dem Motto, hey, Hacker aller Welt, greift die an, weil die unterstützen das russische, die Kriegsmaschinerie. Ich habe vorgestern bei Wirtschaft vor 8, kam jetzt wieder die Meldung, wie viel Umsätze zum Beispiel österreichische Raiffeisenbanken noch in Russland fahren. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass also solche, diese Art, diese politisch motivierten, so ein bisschen mit digitaler Kreuzzugmentalität, ja, würde ich das jetzt mal sehen, Angriffe auch wieder zunehmen werden. Und da sehen wir eine Vermischung von Script-Kiddies, die gar keine Ahnung haben, die in einer Telegram-Gruppe mit abhängen und einfach nur dumm irgendwo lospingen, bis hin zu denen, die durchaus ein bisschen besser sind. Das ist so dieses Thema, oder auch für die, die es nachgucken wollen, es gab vom Verfassungsschutz auch ein Paper zum Thema Dream Job. Das heißt, dass nordkoreanische Gruppen quasi sehr, sehr ausgefeilt zuerst über LinkedIn angefangen, Kontakte aufzubauen, dann näher ran sind in WhatsApp und SMS und am Ende des Tages die Opfer dazu zu bringen, Schadcode im Unternehmen auszuführen. Und wir haben
oder Daten auszuleiten auch, ne?
Ja. Daten zu exfiltrieren. Ja. Mhm. Als das Paper rauskam, dachte ich noch so, okay, ja, gucken wir mal bei den großen und Automobilzulieferern. Nee, wir haben es bei uns im Kreis Koblenz. Gibt es einen Zulieferer für in der direkten Supply Chain von Rheinmetall. Knapp 70 Leute. 3 wurden innerhalb von 2 Monaten so angegriffen. Ja. Und es hat bei 3 funktioniert. Also die haben dann den Code ausgeführt. Mhm. So, und dann ist ja auch für so Unternehmen, die das nicht gewöhnt sind, die haben dann ein Schreiben bekommen mit den Personen drauf. So, was machen die dann wieder besseren Wissens? Scannen das ein und schicke das per E-Mail erstmal ans Systemhaus um die Ecke. Und wir können ja Prosec das nochmal schicken als E-Mail-Anhang. Ja. Da muss man erstmal erklären, was eine SÜ ist und wie wir jetzt damit umgehen. Und das sind Themen, das wird nicht weniger. Und bin ich gespannt, wie wir es schaffen, als Gesellschaft auch damit umzugehen.
Und natürlich erstmal auch wie als Security-Industrie. Ne? Ich meine, das, was du beschrieben hast, vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Kontext. Das waren im Grunde Fake-Recruiter, ne? Mhm. Die dann gesagt haben, hey, ne? Wie das ja also zu Hunderten passiert, wenn ich auf meinen LinkedIn-Account gucke, oha, Werbung und Recruiting und so. Dann denkt man, okay, alles Standard. Und wenn man dann drauf eingeht, dann sitzt dahinter nämlich eigentlich wahrscheinlich, wie heißt die Unit in Nordkorea, die Devisen beschafft, habe ich jetzt vergessen, aber also eine höchst klassische, oder nicht klassisch, aber sehr menschenzentrierte Social Engineering Kampagne, die einfach damit spielt, dass ja klar, wenn sich jemand für mich interessiert, das schmeichelt mir, vielleicht gibt es ja auch da was, ne, einen besser bezahlten Job, den ich kriegen kann, und dann gehen diese Leute drauf ein oder verhalten sich auch einfach nur so wieder besseren Wissens und machen etwas, was dann wirklich sehr schlimm ist. Und das Unternehmen oder der Landkreis oder wer auch immer, kann das nicht kontrollieren, weil ein LinkedIn ist private Sphäre. Wenn das auf einen Gmail-Account kommt, ist es auch private Sphäre. Ich kann es technisch nicht kontrollieren. Ne?
Ja, ich meine, was ist eine Herausforderung oder was ist auch eine Konsequenz daraus? Also was solche Angriffe betrifft, bedarf es noch mal intensiverer Schulung und wirklich das bei dieser Awareness-Kultur zu forcieren. Aber auch jetzt das Thema Bloody Trade, also das quasi zum Beispiel auch über die Familie Ritter wurde damals, gab es einen Rittersport und da stand dann Hitler Sport stand da drauf. Mhm. Ne? Und dann ist wirklich ganz black und mit Blut unterlaufen und so weiter. Mhm. Es gab auch einen Angriff auf ein sehr, sehr bekanntes milchverarbeitenden Konzern. Mhm. Es bedarf ja auch komplett anderer Verteidigungsmechanismen. Auf einmal werden in Zukunft Unternehmen auch mit 70 Mann aus der Nähe von Frankfurt müssen anfangen, bei zum Beispiel solche Google-Alarme zu schalten, dass wenn irgendwo das eigene Unternehmen mit einem Hashtag verlinkt wird, Google Alerts, Entschuldigung, ich kann jetzt eben nicht drauf, ne, zum Beispiel zu schalten, um halt also es braucht in Zukunft nicht nur eine Detektion und ein Monitoring in der IT, sondern auch das Marketing muss aufpassen. Werden wir irgendwo erwähnt, liebe IT, da kommt jetzt was. Oder die IT, wir haben hier was, Marketing, seht ihr was. Mhm. Also wir müssen die Detektion weiter öffnen, weil eben die Einfallstore nicht mehr nur technisch, nicht mehr nur physisch, sondern sie kommen halt auch über andere Wege und das kann sehr, sehr schnell gehen.
Ist auch ein Thema damit verknüpft, worüber wir hier schon häufig geredet haben, so das Thema auch politische Einflussnahme, ne? Und in den beiden Superwahljahren begleitet uns das sehr stark. Ich möchte aber vielleicht noch ein Thema zurückspringen, weil du hast gerade nämlich auch viele Fälle beschrieben, wo dann eben aus der Aktivisten-Szene irgendwie Angriffe kommen. Jetzt habt ihr eine der größten pro-russischen Gruppen zerschlagen oder zumindest ist das Leben wesentlich schwieriger gemacht. Habt ihr danach auch irgendwas mitbekommen oder also ne, habt ihr damit irgendwie ein Fadenkreuz auf euch gemalt und wie geht ihr damit um?
Das ist ein prekäres Thema und ich kann das auch offen sagen, wir haben da vorher drüber diskutiert. Erstens, über welche Presse geben wir es raus? Mhm. Wir haben auch mit den Stellen vorher gesprochen, was das auch für die für eine Gefahr birgt. und haben auch natürlich mit unseren Familien vorher gesprochen. Und ja, es kam dazu, dass Drohanrufe danach bei uns stattgefunden haben. Und es kam so weit, das ist die, ich sag mal, heftigste persönliche Erfahrung der letzten 2 Jahre gewesen, dass meine Frau mich angerufen hat und gesagt, hier steht einer vor der Tür von einem Kabelbetreiber und möchte das Kabel durchmessen. Sie ist so entsprechend geschult, dass sie nach Ausweis fragt, verifiziert auf der Straße, ob das Auto dazu passt und. Und da hat sich schnell herausgestellt, der war eben nicht.
Passte nicht.
Und dann musste man einen entsprechenden Mechanismus in Gang setzen und das ist dann gut verlaufen. Aber dessen muss man sich bewusst sein, wenn man so einen Weg einschlägt und an manchen Stellen auch mal versucht zurückzuschlagen, dass das eben auch Konsequenzen haben kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin Ethical Hacker und ich kämpfe für das Gute und dann die Augen zumachen, wenn einem eine Telegram-Gruppe quasi aufs Tablett gelegt wird. Das ist so. Es ist halt eben die Frage, wie weit geht man? Das ist kein Geheimnis, weil man kann das auch an bestimmten Stellen nachlesen, dass ich auch beispielsweise schon 1-2 Mal im Iran war. Ich würde heutzutage, auch nachdem ich seit knapp 3 Jahren jetzt Papa geworden bin, nicht mehr in Extremsituationen mich begeben. Und ich habe auch sehr, sehr gut gelernt, auch an so kleinen Dingen wie Landkreisen und Co., man kann auch in Deutschland Dachraum oder im normalen staatlichen Umfeld bleiben, ohne in Grenzbereiche gehen zu müssen und sehr, sehr viel bewirken. Deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, habe 1-2 weiße Barthaare bekommen und versuche das etwas entspannter anzugehen.
Das ist etwas, was ich gut teilen kann. Wir haben beide weiße Barthaare. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde noch einen anderen Punkt da auch total wichtig und deshalb finde ich super, dass wir heute auch da so konkret auch drüber gesprochen haben, dass wir natürlich, also wir haben drüber gesprochen, es ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe oder für die Gesellschaft, ein Nutzen für die Gesellschaft, so etwas zu tun, eben sich auch der Mittel zu bedienen, die die Angreifer verwenden, um damit eben Jobs und Wohlstand zu sichern. Aber gleichzeitig finde ich, ist es auch eine Aufgabe der Gesellschaft, dann eben auch zusammenzustehen. In so einem Fall kann es nicht sein, dass dort jemand, der sich so ins Risiko alleine eben auch begibt und dafür uns alle etwas tut, dass der dann eben Angst vor Repressalien haben muss oder Einschüchterungstaktiken. Das sehen wir mit Politikern ganz klar so, aber ich finde, das ist für mich auch hier aus dem Gespräch heute ein großes Learning, dass wir das eben auch mit ethischen Hackern tun müssen, die eben jeden Tag sich dort auch dann exponieren.
Ich fand es in dem Kontext sehr schön oder wir waren positiv geflasht, als damals das BSI uns angefragt hat für eine Podcast-Folge. Also darf ich, glaube ich, hier an der Stelle sagen, also wer mal Lust hat, ne, einfach ProSec und BSI googeln, da kommt jetzt zu einer, ich glaube Folge 21 war das, wo wir einfach auch mit dem BSI sehr offen mal darüber diskutiert haben, was bedeutet das denn, was kann eine behördliche Stelle da tun, was können wir tun und wie kann man da zusammenspielen zwischen Spezialistenteams, zwischen einer Behörde, die sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan hat und diesen 3 Angriffsfeldern Gesellschaft, also dir und mir, der Wirtschaft und Staat und Verwaltung.
Ja. Und es ist eben auch für uns alle eine Aufgabe, uns damit mehr zu beschäftigen, zusammenzurücken als Gesellschaft und auch einfach ja, die Awareness auch außerhalb von Unternehmen und Landkreisen zu stärken. Und ein klein bisschen haben wir hoffentlich heute dafür geleistet. Emanuel, ich danke dir sehr für dieses extrem spannende Gespräch und die Einblicke, die man eben nicht jeden Tag bekommt. Und freue mich, dass du heute hier warst. Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.
Und wenn ihr das genauso spannend fandet wie ich gerade, dann hinterlasst uns gerne eine kleine Bewertung, abonniert den Podcast und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.